500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DHK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.
Es ist wirklich eine Sache, vor der man wie vor der Blutspende keine Angst haben muss. Und man hilft sehr vielen Patienten oder kann sehr vielen Patienten und Patientinnen mit der Plasmaspende helfen.
Das war Philipp Kluge, Gruppenleiter in der Öffentlichkeitsarbeit für Plasmapherese und unser heutiger Gast. Und damit ganz herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben, dem Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg, Hessen und Nordost. Heute mit mir Cornelia Kruse vom Blutspendedienst Nordost. Ja, vielleicht habt ihr es auch schon einmal gehört, dass man mit einer Blutspende bis zu 3 Leben retten kann. Doch was ist darunter eigentlich zu verstehen? Das bedeutet nichts anderes, als dass das gespendete Blut in seine Bestandteile Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, Plasma und Thrombozyten, die Blutplättchen, aufgeteilt wird. Und jeder Bestandteil erfüllt seine ganz eigene Aufgabe und kann damit im Grunde 3 Menschen mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen helfen. Heute wollen wir uns einmal näher mit dem Bestandteil Plasma beschäftigen und wie man Plasma spenden kann. Wie bereits schon angedeutet, wird Plasma über eine Vollblutspende gewonnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Plasma direkt zu spenden. Dies nennt man im Fachausdruck Plasmapherese. Im Sprachgebrauch sagen wir aber eigentlich nur Plasmaspender. Was hier alles zu beachten ist und wofür Plasma verwendet wird, darüber wollen wir heute mit unserem Gast Philipp Kluge sprechen. Philipp arbeitet seit 2014 beim DRK Blutspendedienst Nordost in der Öffentlichkeitsarbeit und ist seit 2015 auch Referent für Plasmaspende in Leipzig. 2020 hat er die Gruppenleitung für die Plasmapherese übernommen. Gemeinsam mit den vielen engagierten KollegInnen versuchen sie überregional Menschen für das Thema Plasmaspende zu gewinnen. Aus einem Job ist bei ihm sehr schnell Überzeugung geworden, wobei ihn die Geschichten und vor allem Schicksale der SpenderInnen und PatientInnen am meisten bewegen. Und daher freuen sie sich natürlich über jeden Einzelnen, den sie zu der guten Tat motivieren können. Ja, hallo Philipp, herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Philipp, ich hatte ja schon ein bisschen erzählt, dass unser Blut neben den roten Blutkörperchen und den Thrombozyten auch Plasma enthält. Was genau ist denn Plasma?
Plasma ist letztlich der flüssige und zellfreie Anteil in unserem Blut, macht ca. 55% des Vollblutes aus und ist unterm Strich so eine gelbliche, mehr oder weniger transparente Flüssigkeit, in der eben wichtige Substanzen zirkulieren. Hauptbestandteil ist zwar Wasser mit 90% ungefähr, aber zu 10% enthält es eben auch für den Körper enorm wichtige Substanzen, sowas wie Nährstoffe, Eiweiße, Hormone, Gerinnungsstoffe, Immunglobuline, Mineralien, Gerinnungsfaktoren ganz wichtig. Also wirklich wahnsinnig viele für den Körper wichtige Inhaltsstoffe.
Welche Funktion hat Plasma?
Na, durch die Inhaltsstoffe, die es enthält, erfüllt es eben wahnsinnig viele Funktionen im Körper. Das heißt, in erster Linie transportiert es die Nährstoffe, Abwehrstoffe, Hormone und spielt damit eine wichtige Rolle bei zum Beispiel der Blutgerinnung, bei der Abwehr von Krankheiten, bei der Abwehr von Infektionen bis hin zur Aufrechterhaltung des Blutdrucks oder eben der Transport von Stoffwechselprodukten. Also es ist ein wahrer Tausendsassa in unserem Körper.
Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, das ein oder andere, für was Plasma jetzt auch benötigt wird. Und das würde mich jetzt einfach nochmal interessieren im Detail, für was denn Plasma dann im medizinischen Bereich eingesetzt wird.
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Unterm Strich ist es tatsächlich so, Plasma und Plasmaspenden eben retten Leben. Also das fängt an bei akuten Behandlungen, wie zum Beispiel bei großen Blutverlusten wird Plasma direkt transfundiert. Es wird eingesetzt bei Verbrennungen oder eben Gerinnungsstörungen. Also, das heißt, die Gerinnungsfaktoren, die im Plasma enthalten sind, werden bei der Behandlung von Hämophilie A oder B eingesetzt. Geht weiter zu langfristigen Behandlungen, wie bei Menschen mit schweren Immunerkrankungen. Die sind regelmäßig und kontinuierlich eben auf Plasmapräparate, insbesondere die Immunglobuline, angewiesen. Mit denen werden aber auch Infektionen bekämpft, das heißt Tetanus, Hepatitis. Also wahnsinnig viele Anwendungsbereiche bis hin zu, ich sag mal so ein bisschen exotischen Anwendungsbereichen. Das wäre zum Beispiel der Einsatz als Gewebekleber. Also das sind Fibrinogene bei schweren Verletzungen von Organen oder bei OPs wird das angewandt. Es kann aber auch im Rahmen zum Beispiel der Anti-D-Prophylaxe kann es zum Beispiel eingesetzt werden. Bei einer Blutgruppenunverträglichkeit von Mutter und Kind während der Schwangerschaft oder eben super seltene Krankheiten, von denen man wahrscheinlich noch nie was gehört hat, sowas wie Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, da wird es angebietet. Also wir sagen immer so ein bisschen, es ist so ein Allzweck-Tool und also die Behandlungsfelder sind unglaublich vielfältig.
Wow, das war mir ja selber so noch gar nicht bewusst, für was Plasma alles so benötigt wird. Beeindruckt mich gerade. Ich hatte es ja auch schon angedeutet, dass Plasma aus einer Vollblutspende gewonnen wird. Wieso gibt es denn dann trotzdem separat die Möglichkeit, Plasma zu spenden?
Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Menge, die an Plasma benötigt wird, wir hatten jetzt so ein paar Behandlungsfelder aufgezeigt, aber die Menge, die an Plasma und Plasmaspenden eben benötigt wird, ist schlichtweg nicht ausreichend, wenn es nur aus dem Vollblut generiert wird. So als Zahlen, um das ein bisschen darzustellen vielleicht, also allein um eine Patientin oder einen Patienten mit Immundefekten für ein Jahr zu behandeln, braucht es alleine schon 130 Plasmaspenden. Menschen, die jetzt an diesem exotischen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel leiden, das sind dann sogenannte Proteinase-Therapien, hier braucht es schon 900 Spenden pro Jahr für einen Spender. Ja. Oder Hämophilie, auch ein sehr extremes Anwendungsgebiet, wo sehr viele Plasmaspenden benötigt werden. Also kannst du ja vielleicht mal raten, wie viele Plasmaspenden es da braucht pro Jahr?
Boah, das ist jetzt eine gute Frage. 130 hast du bei dem einen Krankheitsbild, 900 Plasmaspenden bei dem anderen gesagt. Ich würde jetzt mal auf 1000 tippen.
Also es sind tatsächlich ungefähr so 1200 Plasmaspenden für einen Patienten. Also es ist eine enorme Menge und das kann eben nicht abgebildet werden, allein durch die Vollblutspenden, liegt auch daran, also Vollblut, weißt du ja, kannst du nur 4 oder 6 Mal im Jahr spenden, die Plasmaspende selber viel häufiger, das Volumen, was abgenommen wird, ist ein bisschen anderes und ganz wichtig natürlich auch, genau wie Vollblut, ist eben die Plasmaspende nach aktuellem Stand zumindest, oder Plasma ist nicht künstlich herstellbar. Was auch dazu kommt, ist, man muss auch die Blutgruppen beachten, ähnlich wie beim Vollblut, verhält sich zwar ein bisschen anders, aber auch das erhöht den Bedarf, dass eben die Kompatibilität von Spender und Empfänger gegeben ist, erhöht den Bedarf enorm.
Ja, und du sprichst jetzt schon oder hast jetzt schon ein Thema angesprochen, die Verträglichkeit bei Plasmaspende oder auch der Bedarf in Richtung Blutgruppe geblickt. Bei der Vollblutspende ist es ja so, dass gerade die Blutgruppe 0-negativ sehr, sehr wichtig ist. Denn dieses Blut kann ja an jeden Patienten, an jede Patientin transfundiert werden in einem Notfallbedarfsfall. Wie verhält sich das denn hingegen bei einer Plasmaspende?
Also beim Vollblut, du hast ja gesagt, die Null. Negativ ist da so die universelle Blutgruppe. Man läuft halt Gefahr, dass sich ansonsten die Antikörper bilden und mit den Antigenen auf den Erythrozyten verbinden und dann verklumpt es, was eben lebensgefährliche Folgen haben kann. Beim Plasma ist es nicht die Null. Hier ist die AB-Gruppe, also in beiden Rhesusfaktoren, ist da die sogenannte Universalgruppe, beziehungsweise Spender, Spenderinnen mit der Blutgruppe AB sind die sogenannten Universalspender. Weil eben dann weder Antikörper gegen A oder B vorliegen, noch gegen den Rhesusfaktor. Und damit werden eben, also damit verhindert man unerwünschte Reaktionen. Was heißt unerwünscht? Also fatale Reaktionen.
Ich finde das wirklich sehr interessant, wie unterschiedlich sich denn das doch verhält bei den verschiedenen Blutbestandteilen. Also auch für mich immer wieder, ja, was ich dazu lerne. Und du bist auch schon so ein bisschen darauf eingegangen, wie viel Plasma kann denn bei einer Spende entnommen werden?
Genau, das ist auch noch ein Grund, warum es eben allein mit den Vollblutspenden nicht abdeckbar ist. Bei einer Plasmaspende selber kann man eben vom Körpergewicht abhängig 650 bis 800 Milliliter abnehmen. 850 Milliliter, Vollblut weißt du ja, sind die 500 Milliliter, ist immer eine Vollblutspende. Mhm. Und davon eben sind nur in Anführungsstrichen die 55% des Blutplasma.
Ja, okay, schon, schon echt viel, was man da abgibt, ohne Frage. Und im Zuge dessen, weil du ja vorhin gerade auch auf die unterschiedlichen Bedarfe bei den Krankheitsbildern eingegangen bist, wie häufig kann man denn Plasma überhaupt spenden?
Das ist auch eine sehr wichtige Frage. Die Plasmaspende ist bis zu 60 Mal pro Jahr möglich, liegt einfach daran, an dem speziellen Verfahren. Also man nennt es ja auch, oder es ist ja im eigentlichen Begriff, ist es ja die Plasmapherese. Das heißt, in einem Aphereseverfahren wird das Plasma von dem Vollblut getrennt. Die zellulären Bestandteile, die noch neben dem Plasma im Vollblut enthalten sind, also Erythrozyten, Thrombozyten, alles weitere, werden dem Körper zurückgeführt. Das heißt, es ist wirklich nur das Plasma herausgefiltert. Davon kann man sich, oder das kann der Körper sehr schnell regenerieren. In der Regel so nach 48 Stunden hat man den Ausgleich wiederhergestellt, muss natürlich viel Flüssigkeit zu sich nehmen, also die Regeln wie bei der Vollblutspende. Ja, und deswegen kann es so oft stattfinden. Wir sagen aber, also so maximal zweimal die Woche. Regelmäßige Spender sind so, wenn sie wirklich regelmäßig kommen, einmal in der Woche zur Plasmaspende da. Aber auch hier steht natürlich der Spenderschutz an oberster Stelle. Das heißt, auch hier wird alles in ärztlicher Untersuchung etc. Überprüft, dass eben auch die Spender immer auf der sicheren Seite sind, Spenderinnen.
Bevor ich jetzt vor meiner Plasmaspende stehe und nun loslaufen will, was muss ich denn alles beachten? Was sind denn die Voraussetzungen für eine Plasmaspende?
Also das sind im Grunde die gleichen Voraussetzungen, wie als wenn man Vollblut spenden würde. Das heißt, man muss 18 Jahre sein, man muss die 50 Kilogramm auf die Waage bringen. Man sollte grundsätzlich natürlich gesund sein. Vor der Spende selber dann genügend gegessen, getrunken haben. Das wird aber alles nochmal im Arztgespräch geklärt. Bei der Plasmaspende ist es allerdings so, es gibt noch ein paar spezielle Voraussetzungen, weswegen wir auch vor der ersten Plasmaspende immer eine kleine Voruntersuchung machen. Also das heißt, es wird so ein kleines Röhrchen, 5 Milliliter sind das, werden genommen. Und da wird eben nochmal geprüft, Werte wie das Gesamteiweiß oder die Immunglobuline, insbesondere das Immunglobulin G, weil das eben die in Konzentratform oder in Präparatform dann die essentiell wichtigen Bestandteile sind, wofür die Plasmaspende verwandt wird. Und auch vor dem Hintergrund des Spendenschutzes wird das eben nochmal geprüft. Wenn das aber in Ordnung ist, also nach dem Röhrchen, das dauert so 1 bis 2 Tage, das wird in den Laboren untersucht, dann kriegt man sein Go und dann kann man zur Plasmaspende.
Und wo kann man überall Plasma spenden?
Das ist so ein bisschen der, in Anführungsstrichen, Nachteil beim Plasmaspenden. Also wir können es leider nicht überall in Schule XY, in den Dörfern und Gemeinden um die Städte herum anbieten, sondern tatsächlich nur in unseren Spendezentren. Die findet man aber relativ einfach online, plasmaspende.blutspende.de. Da sind zumindest für unseren Bereich Nordost und Baden-Württemberg-Hessen sind alle Spendezentren angegeben und da sind wir eigentlich auch in der Fläche breit aufgestellt. Aber Hintergrund ist einfach, die Plasmaspende findet ja, wie schon gesagt, in diesem speziellen Aphereseverfahren statt. Und dafür braucht es eben diese Aphereses-Maschinen. Das sind riesige Geräte, die können wir einfach nicht auf die Außentermine transportieren. Und ein weiterer Punkt wäre, dass die Plasmaspende eben im Gegensatz zur Vollblutspende mit so 10 Minuten circa, braucht man für die Plasmaspende schon so 45 Minuten. Und das können wir einfach mit der Liegenanzahl, die notwendig wäre, ist, um alle Spender und Spenderinnen bedienen zu können, können wir so leider nicht auf Außenterminen anbieten, sondern nur eben in den Spendezentren die Liegenkapazität zur Verfügung stellen.
Also ich habe für mich jetzt schon rausgehört, dass doch eine Plasmaspende mit mehr Aufwand verbunden ist als mit einer Vollblutspende. Und deswegen würde mich jetzt doch nochmal im Detail interessieren. Du hast ja schon gesagt, die Maschinen, das sind andere als bei einer Vollblutspende. Aber wie läuft denn im Detail eine Plasmaspende ab?
Also die Vorbereitung vor der Plasmaspende ist genau wie bei den Voraussetzungen ähnlich zur Vollblutspende. Das heißt, man durchläuft dieselben Stationen. Also als erstes ist man an der Anmeldung, wo Körpergewicht, Temperatur etc. Schon mal gecheckt werden. Man bekommt seinen Fragebogen. Das ist auch wie bei der Vollblutspende der bundesweit einheitliche Fragebogen. Wenn man den ausgefüllt hat, findet das Arztgespräch statt. Und wenn der Doktor dann sein Okay gibt, dann kann die Spende losgehen. interessant hierbei ist, das ist auch im Sinne des Spender- und Empfängerschutzes, dass dieses Prozedere wirklich jedes Mal vor jeder Spende, also auch wenn man wöchentlich Plasmaspenden gehen würde, muss man diese Prozedur durchlaufen. Ja, und dann, wenn man auf der Liege ist, dauert es 45 Minuten. Und da haben wir jetzt auch immer so ein bisschen mit den Spendern und Spenderinnen interagiert und geschaut, so gerade über Social Media so geguckt, so was macht ihr denn während eurer Plasmaspende? Reicht von manche lesen ein Buch, datteln am Handy rum. In den Spendezentren haben wir aber auch größtenteils Fernseher oder mediale Unterhaltung. Also man kann sich vertun. Für viele ist es aber auch tatsächlich einfach so mal eine 45 Minuten Auszeit. Also dass man einfach wirklich relaxt auf der Liege, tut dabei was Gutes. Danach gibt es dann einen kleinen Snack oder Imbiss im Spendezentrum. Und ja, dann ist man fertig.
Und die Plasmaspende jetzt selbst, also gibt es da noch einen Unterschied zur Vollblutspende? Also wie läuft das ab? Gerade weil du ja auch gesagt hast, das ist so ein ganz besonderes Gerät, so sage ich das jetzt mal als Laie. Also wie funktioniert das im Gegensatz zur Vollblutspende?
Ja, also da ist der einzige Unterschied. Also es ist nur dieses Apheresis-Verfahren, was den Unterschied macht. Als Spender selber, Spenderin selber, merkt man das gar nicht. Man wird punktiert an einer Stelle und dann erledigt halt die Maschine den Rest. Das heißt, die trennt die zellulären Bestandteile und das Blutplasma voneinander und führt dann eben diese festen Bestandteile dem Körper direkt zurück. Und das ist auch der Hintergrund, warum es dann länger dauert als die reine Vollblutspende, wo ja wirklich einfach nur die 500 Milliliter Leben vollgemacht werden.
Bei der Vollblutspende gibt es ja manchmal auch ein kleines Dankeschön und auf jeden Fall den Imbiss danach. Wie ist das denn bei der Plasmaspende?
Ja, also wir versuchen natürlich auch den Plasmaspenderinnen und Spendern in irgendeiner Form Danke zu sagen. Insbesondere natürlich den Spendern, die sehr regelmäßig Engagement zeigen und zur Plasmaspende kommen. Wir hatten jetzt dieses Jahr hatten wir auch wieder zwei, die ihre tausendste Spende absolviert hatten. Also enormes Pensum, was da manche an den Tag legen. Genau, grundsätzlich gibt es aber für die Plasmaspende aufgrund dessen, dass man eben den Anreiseweg hat in das Spendezentrum und aufgrund der langen Dauer, wird gemäß dem Transfusionsgesetz eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Aber wir versuchen natürlich auch auf anderen Wegen Danke zu sagen. Jetzt zu Weihnachten werden in vielen Spendezentren wieder Adventskalender stattfinden. Es gibt so ein paar Verlosungen. Also so ein paar kleine Aktionen und Überraschungen gibt es für die Spender und Spenderinnen schon immer. Ansonsten nach der Spende in der Regel auch einen kleinen Snack, Kaffee, Getränke etc. ist natürlich auch alles dabei.
Was mich jetzt auch besonders beeindruckt, ist ja die hohe Anzahl an Plasmaspenden. Also bis zu 60 Mal, hattest du ja gesagt, kann man ja in 12 Monaten Plasma spenden. Wie findet ihr denn genau diese Menschen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt 60 Mal, aber die eben, wie du schon gesagt hast, ein hohes Engagement, gerade 1000 Plasmaspenden in so viele Male dann bezogen. Wie findet ihr diese Menschen?
Grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, dass jede einzelne Plasmaspende zählt. Ja, also man muss jetzt nicht 1000 Plasmaspenden absolvieren, um einen Beitrag leisten zu können. Aber vor dem Hintergrund, dass der Bedarf eben, wie wir es uns gesagt hatten, bei manchen Patienten, Patientinnen so hoch ist, kommt es trotzdem auf jede einzelne Spende an. Aber es ist tatsächlich so mit die größte Herausforderung oder Schwierigkeit, da Spender, Spenderinnen zu finden, die wirklich regelmäßig zur Spende kommen. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, aber Blutspende kann man sich ja jeder so ein bisschen was drunter vorstellen, dass es gut ist. Es wird eingesetzt für, der eine denkt jetzt für Opfer bei Autounfällen oder eben wie es wirklich ist, Großteil in Krebsbehandlungen etc. Plasmaspende hat so ein bisschen das Problem, dass es noch nicht so in der Gesellschaft platziert ist. Das vor allen Dingen nicht, dass es eben mit dem Aspekt, dass man damit wirklich aktiv Leben rettet, verbunden wird. Und ja, das macht es für uns so ein bisschen schwierig, aber genau das sind so die Ansatzpunkte. Das heißt, wir versuchen eben die Plasmaspende so salopp gesagt gesellschaftsfähig zu machen. Viele Spender, Spenderinnen haben vor der Spende auch so ein bisschen Angst vor der Plasmaspende. Also es klingt alles so technisch. Es findet an diesen Apheresemaschinen statt. Allein das Verfahren klingt ja schon ein bisschen gruselig. Dann gibt es eine Aufwandsentschädigung dafür. Vielleicht ist es ja gefährlich. ist es gar nicht. Im Gegenteil, es ist ja für den menschlichen Körper ist es ja viel einfacher zu vertragen als eine Vollblutspende, weil eben die festen Bestandteile dem Körper zurückgeführt werden. Aber es fehlt eben noch so ein bisschen die Aufklärung. Und da setzen wir an. Also wir versuchen eben, es nach außen hin so zu transportieren, dass es auch als Möglichkeit, Leben zu retten, wahrgenommen wird. Hier gehen wir jetzt übrigens auch ein paar neue Wege. Also wir versuchen so ein bisschen über, in Kinderschuhen noch, muss ich sagen, aber wir sind jetzt bei Social Media vertreten. Also auch da ist super viele interessante Punkte und Ansatzpunkte. Könnt ihr gerne vorbeischauen, @DHK-Plasmaspende. Und da versuchen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen breiter nach außen zu treten.
Ja, und deswegen haben wir dich ja heute auch eingeladen, weil wir eben das Thema Plasmaspende auch sehr, sehr wichtig finden. Wie du schon gesagt hast, das hier mit vorzustellen in dem Rahmen. Ja, und Philipp, wenn uns jetzt jemand zuhört, der eben aufgrund der letzten Minuten Interesse hat, Plasma zu spenden, wie geht es denn nun weiter? Was würdest du jetzt mit auf den Weg geben?
Also erster Schritt wäre es natürlich, sein Spendezentrum zu finden. Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, einfach auf die Homepage schauen. Da kann man Informationen auch grundsätzlich zum Plasma nochmal finden, aber eben auch zu dem Spendezentrum in der Nähe. Erster Schritt wäre dann tatsächlich die Voruntersuchung, das heißt diese kleine Laboruntersuchung, die wir machen müssen, um eben die Spendetauglichkeit festzustellen. Hier ist es in der Regel auch nicht notwendig, einen Termin zu vereinbaren. Also aufgrund dessen, dass das wirklich eine Sache von 10 Minuten ist, nehmen wir hier auch gerne Menschen dran, die spontan sich entscheiden, die Voruntersuchung zu machen. Ansonsten wäre es dann aber im Nachgang analog zur Blutspende ganz einfach möglich, sich über die App online einen Termin zu buchen. Hier findet man auch alle anderen Hintergrundinformationen zur Plasmaspende und eben das Spendezentrum in der Nähe.
Sehr schön. Und du hast es ja auch gerade schon angedeutet, dass man genauso für die Plasmaspende unsere Blutspende-App auch nutzen kann. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle mit. Ja, Philipp, wir sind schon wieder fast am Ende unserer heutigen Folge. Also für mich war es wirklich sehr, sehr spannend, weil ich eben mehr im Thema Vollblutspende zu Hause bin und natürlich auch mit der Plasmaspende immer mal zu tun habe, aber mir wieder sehr viel Informatives heute begegnet ist. Für mich ist es jetzt einfach wichtig, was möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben zum Abschluss?
Probiert's aus. Ja, es ist unfassbar interessant, wenn man sich anschaut oder ein bisschen darüber beliest, wofür die Plasmaspende und die daraus gewonnenen Präparate eingesetzt werden. Ja, es ist wirklich eine Sache, vor der man wie vor der Blutspende keine Angst haben muss. Und man hilft sehr vielen Patienten oder kann sehr vielen Patienten und Patientinnen mit der Plasmaspende helfen. Kontaktiert einfach euer Spendezentrum. Wir sind auch so ein bisschen bemüht, gerade dadurch, dass viele Spender eben sehr regelmäßig kommen, kennt sich dann das medizinische Personal und die Spender kennen sich. Da wird viel geschnackt. Das ist also schon so ein bisschen eine familiäre Atmosphäre. Also schaut einfach gern mal vorbei bei Interesse. Wir freuen uns über jeden Spender, jede Spenderin.
Super, Philipp. Und ich freue mich, dass du heute bei uns gewesen bist, unser Gast gewesen bist. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und ja, alles Gute für dich und dein Team für die Plasmaspende. Wow, ich bin echt beeindruckt, für was Plasma alles eingesetzt wird und auch, wie oft man es im Gegensatz zur Vollblutspende spenden kann. Auf jeden Fall haben mir die letzten Minuten gezeigt, dass eine Plasmaspende genauso wichtig ist wie eine Vollblutspende. Von daher ist unsere große Bitte, wenn ihr gesund seid, kommt Blut oder Plasma spenden. Euren Termin könnt ihr euch unter blutspende.de oder für eine Plasmaspende unter plasmaspende.blutspende.de reservieren. Hier findet ihr auch alle weiterführenden Informationen. Natürlich könnt ihr euch auch mit euren Fragen an unsere lieben Kolleginnen und Kollegen vom Service Center unter 0800 11 949 11 wenden. Und zu guter Letzt, ihr könnt als PlasmaspenderInnen auch unsere Blutspende-App nutzen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast bewerten würdet und natürlich uns auch abonniert. Themenvorschläge und Feedback könnt ihr uns wie immer an podcast@blutspende.de schicken. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DHK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.